Ich halte es erstmal für ganz wichtig, dass eine Pflegeeinrichtung für sich sagt oder die Frage beantworten kann, wann beginnt Palliativcare? Mhm. Und da habe ich für mich entschieden, in meinen Projektbegleitungen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen mit den Kollegen zusammen zu sagen, bitte, Palliativcare beginnt mit Heimeinzug.
Okay. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.
Herzlich willkommen zum PPM-Podcast Impuls. Ja, und der kommt heute von Stefan Kostschewa. Er ist Palliativcare-Experte.
Erstmal hallo, Herr Harras.
Ja, genau. So viel Zeit muss sein. Entschuldigung. Immer mehr Altenpflegeeinrichtungen werden zum Hospiz, mehr oder weniger, weil die Älteren, die dort ankommen, gar nicht so lange bleiben. Ist das so ein Thema, was sich verschärft oder beziehungsweise was sich aus Ihrer Beobachtung verstärkt hat?
Auf jeden Fall. Ich habe ja Ende der 80er Jahre meine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Danach habe ich im Fachseminar für Altenpflege unterrichtet und das war genau die Zeit, als die Pflegeversicherung in Deutschland eingeführt wurde. Mhm. Und da gibt es ja eine Maßgabe, dass da gesagt wurde als Schlagwort ambulante Pflege vor stationäre Pflege.
Ja.
Und das hat zur Konsequenz, dass alte Menschen, solange es irgendwie geht, zu Hause versorgt werden. Mittlerweile haben wir ja wirklich überall in jedem Winkel Deutschlands haben wir Pflegedienste, sodass auch das möglich gemacht werden kann, dass Menschen, die alt sind, zu Hause bleiben können.
Ja.
Und das bedeutet aber, wenn es dann doch zu Hause aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gehen sollte, dass womöglich die Angehörigen überfordert sind mit der Pflegesituation, dann kommen die alten Menschen in die Pflegeheime. Wir haben ungefähr 13.500, 13.600 Pflegeheime, ungefähr 780.000 Pflegeheimbewohner sind es dann. Aber diese Pflegeheimbewohner, gerade in den letzten Jahren, kommen immer kürzer. Man kann ungefähr sagen, 60% der Pflegeheimbewohner in Deutschland sterben innerhalb eines Jahres. Mhm. Das heißt, die Verweildauer wird immer kürzer.
Das stellt die Pflegeeinrichtungen ja vor große Herausforderungen, finde ich. Also das wirkt auf mich als Laie so, als ob sich da massiv etwas ändert. Also auch die Belastung des Personals eine ganz andere ist heute als vor 10 Jahren.
Das ist ja nur die eine Tendenz, dass quasi die alten Menschen zum Sterben in die Pflegeheime kommen.
Ja.
Es wird natürlich erstmal ganz viel gelebt vorher auch. Ne? Das ist ja nicht so, dass wirklich dann wirklich die eigentliche Verweildauer jetzt nur noch 2-3 Wochen wäre oder 4 Wochen wie im Hospiz. Nee, wir haben noch eine zweite Tendenz. Die zweite Tendenz ist nämlich, dass ungefähr 70% der Pflegeheimbewohner eine meist mittlere oder gar fortgeschrittene Demenz repräsentieren.
70, das heißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche,
ja, 70%.
Ja. Das ist ja massiv.
70%. Das heißt, wir haben nicht nur in den deutschen Altenpflegeheimen Hospize, sondern wir haben auch Psychiatrien. Das heißt, wir haben psychiatrische Hospize in den Pflegeheimen. Aber, jetzt muss man einfach mal ein ganz großes Aber setzen, eigentlich müsste man sagen, es ist ein MEC-Hospiz, eine MEC-Psychiatrie, weil kein Hospiz und keine Psychiatrie können so preisgünstig arbeiten wie unsere Altenpflegeheime.
Oh ja.
Und das ist der große Unterschied dabei.
MEC-Pflege, sage ich dazu. Ja, aber wie kann man sich nun auf diese Situation in der Einrichtung einstellen? Was kann man tun, um diese, ich sag mal, Not zu lindern? Mir kommt es so vor, also da entstehen ja massive Nöte auch in den Heimen.
Oder ja, ich sehe erstmal gar nicht so ganz groß die Not, sondern ich sehe erstmal, dass der Charakter des Altenpflegeheims sich grundsätzlich und grundlegend verändert hat.
Okay, ja.
Also bitte noch einmal, ich stamme nun mal wirklich aus einem anderen Jahrhundert, was meine Altenpflegeausbildung, meine altenpflegerische Erfahrung auch angehen. Ich habe noch Senioren erlebt, die mit dem Koffer in der Hand selbstständig aufrechtgehend ins Altenheim, einige Einrichtungen früher noch eingezogen sind. Da wurde ein bisschen hauswirtschaftliche Tätigkeit angeboten, ein bisschen Betreuungsarbeit. Und ja, da wurden halt einsame alte Menschen, konnten dort ihren Lebensabend verbringen. Also das gibt's ja heute gar nicht.
So war das bei meinen Großeltern. Ich komme ja auch noch aus diesem alten Jahrtausend. Herr Kostschewa, nicht ja, altes richtig, Jahrhundert, altes Jahrtausend, klingt noch dramatischer. So war das auch, sehr herzlich, aber eben eigentlich so, ja, aufs Wesentliche beschränkt. Und meine Großeltern hatten das Glück, zu zweit auch noch in eine Pflegeeinrichtung zu kommen, die ihnen sehr zusagte, so noch mit Ordensschwestern geführt und dergleichen. Also das gibt es heute auch noch, aber habe ich als sehr wertvoll und sehr, ja, sehr herzlich und sehr positiv empfunden. Aber wie gesagt, das hat ja mit den heutigen Zuständen gar nichts mehr zu tun.
Nein, überhaupt gar nicht mehr. Wir haben heute es mit knallharter Dienstleistung zu tun, das ist die eine Geschichte, aber mit diesem neuen Charakter Psychiatrie aufgrund der Demenz und Hospiz aufgrund der hohen Palliativbedarfe, des häufigen Sterbens in den Einrichtungen. Deswegen, das sind die beiden ganz, ganz großen Themenfelder, die sich in den letzten, ja, wirklich 20, 25 Jahre herausgeschält haben.
Uns hören ja wirklich Profis zu, die sagen, ja, Kostschewa, weiß ich, stecke ich jeden Tag mit drin. Jetzt geben Sie mir mal so ein paar Hinweise, was kann man in der Situation richtig machen für all diejenigen, die uns zuhören, die sagen, okay, hake ich ab auf der Liste, mache ich richtig, ist ja auch ein gutes Gefühl, ja, wir sind dran. Oder vielleicht kommen in den nächsten Minuten Impulse, wo manche sagen, oh, gute Idee, will ich mal aufgreifen. Schießen Sie mal los, was mache ich denn als Heimleiter, als im Kollegium, als Altenpflegerin, als Altenpfleger, was mache ich denn in der Situation richtig oder besser?
Ich halte es erstmal für ganz wichtig, dass eine Pflegeeinrichtung für sich sagt oder die Frage beantworten kann, wann beginnt Palliativcare? Mhm. Und da habe ich für mich entschieden, in meinen Projektbegleitungen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen mit den Kollegen zusammen zu sagen, bitte, Palliativcare beginnt mit Heimeinzug.
Okay.
So, das heißt jetzt nicht, dass der neue Bewohner ein Mindesthaltbarkeitsdatum bekommt, er darf nur noch 3 Wochen leben. Nein, es geht darum zu schauen, wo hat er seinen Palliativbedarf? Wir müssen doch immer schauen, bitte. Das ist so eine Faustregel aus der Geriatrie, aus der Altersmedizin. Und wir haben es ja nur mit geriatrischen Patienten auch in den Altenpflegeheimen zu tun. Mhm. Und da gibt es eine Faustregel, die sagt, mit jedem vorliegenden Lebensjahrzehnt eine chronische Erkrankung. Nein, Sie fangen jetzt noch nicht an, bei sich selber zu zählen.
Nee, ich wollte gerade sagen, dann bin ich gerade volljährig geworden. Nee, also okay, mitten in der Mitte. Nee, ja, aber es ist eine gute Faustregel, ja.
Ja, und das sind ja, in der Regel sind das ja Erkrankungen, chronische Erkrankungen, die ja nicht heilbar sind.
Ja.
So, aber wenn etwas nicht heilbar ist, kann man es zumindest versuchen zu lindern, wenn denn eine Symptomlast überhaupt vorliegen sollte. Ja. Und darum geht es. Ich beginne, vielleicht nicht am ersten Tag, aber schon in der ersten Woche mal zu schauen, wo hat dieser neue Bewohner eine Symptomlast? Mhm. Wo äußert er und wie äußert er eine Symptomlast? Wie kann ich das erfassen bei ihm? Und was haben wir im Angebot, um diese Symptomlast lindern zu können? So, und das ist der erste Ansatz, dass ich erstmal schaue, was ist sein Bedarf, was haben wir im Angebot und wie können wir dann zusammenkommen.
Ist dieses rechtzeitige Schauen nicht auch deshalb sinnvoll, weil man dadurch auch die Folgen lindern kann? Also die Pflegebedürftigkeit nicht so schnell und so rapide steigt, wenn man die Dinge ignoriert und laufen lässt oder vielleicht etwas schleifen lässt.
Ja, selbstverständlich, aber ich sehe ein ganz anderes Problem. Mhm. Durch den gerade schon genannten hohen Anteil an Menschen mit Demenz kommt es sehr häufig vor, dass wir bestimmte Verhaltensweisen der neuen Bewohner, die schon mit ihrer Demenz ja einziehen in die Pflegeheime, dass wir diese Verhaltensweisen vor dem Hintergrund eben der Demenz lesen.
Ah.
Soll heißen. Wenn zum Beispiel jemand eine Arthrose hat, zum Beispiel in den Hüftgelenken oder in den Knien, dann ist die Arthrose ja nicht weg, nur weil jetzt auch eine Alzheimer-Demenz hinzugekommen ist. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, der sich in sein Zimmer zurückzieht, der die Pflege abwehrt, der womöglich ein reduziertes Essverhalten hat, der nachts nicht schlafen kann vor lauter Schmerzen,
ja,
habe ich aber jetzt die Möglichkeit, als Mitarbeiter zu sagen, weil es ja auch so teilweise auch vermittelt wird in den Ausbildungen, oh, da ist jemand, der schläft nachts nicht, dann hat er wohl eine Schlaf-Wach-Verkehrung. Aha, typisch Demenz. Mhm. Oder da läuft jemand unruhig über den Wohnbereichsflur. Ah, typisch Demenz. Nein, das macht auch derjenige, der Schmerzen hat und der, dem sein Schmerz nicht gelindert wird. So, und ich glaube, das ist einfach eine neue Sichtweise, die dazu führen kann, in letzter Konsequenz, wenn wir den Blick öffnen, eben nicht so fokussiert nur auf die Demenz mal in dem Fall, sondern wirklich den palliativen Blick nutzen, dass wir sagen können, hier können ganz frühzeitig Menschen mit Demenz, gerade bei denen dieser große Anteil, kann hervorragend von so einer Ausrichtung profitieren, sodass auch der Mitarbeiter für sich merkt, ups, mein Wohnbereich wird ruhiger. Die Bewohner, die wehren die Pflege und die Betreuung nicht mehr ab. Das Essverhalten verändert sich unter zum Beispiel einer guten Schmerztherapie und. Also das sind die direkten Konsequenzen, die man sehr schön beobachten kann.
Muss ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aber auch dafür nicht speziell geschult sein?
Ich behaupte, dass wenn ein Pflegeheim wirklich diesen Charakter, diesen neuen Charakter für sich auch annehmen möchte, dass es sagt, okay, ja, wir sind auch Hospize, wir müssen auch Palliativcare leisten, dann gilt das bitte für alle Ebenen einer Pflegeeinrichtung, für alle Funktionsbereiche. Das fängt oben bei der Einrichtungsleitung an, das geht über die Pflegedienstleitung, über den Pflegesektor mit und ohne Examen, in die Hauswirtschaft, in die soziale Betreuung geht das hinein. Eigentlich müssen alle Mitarbeiter zumindest eine Basisschulung bekommen in Palliativcare. Das ist eine Voraussetzung, sonst kann es nicht funktionieren.
Da gibt es ja auch in manchen Einrichtungen extra Beauftragte dafür. Empfehlen Sie das auch oder, oder was für Angebote gibt es noch, um das auch zu monitoren und um auch zu prüfen? Sind wir gut aufgestellt oder nicht? Was würden Sie da empfehlen?
Ja, also ich glaube, man muss verschiedene Bausteine heranziehen. Zum einen halte ich es für absolut notwendig, noch erstmal den Charakter, ich kann es immer wieder nur betonen und möchte es auch betonen, den neuen Charakter auch so zu akzeptieren. Pflegeheime sind auch Hospize. So ist das Erste. Und das auch in das Selbstverständnis, in das Hauskonzept genauso auch aufzunehmen. Und dann bedarf es wirklich einer Grundschulung erstmal aller Mitarbeiter. So mache ich es zumindest bei meinen Palliativprojekten, wenn ich Pflegeeinrichtungen diesbezüglich begleite, dass erstmal alle Mitarbeiter eine ungefähr 20-30-stündige Basisschulung bekommen in Palliativcare. Egal aus welchem Funktionsbereich die kommen. Einschließlich Leitung muss dabei sitzen. Ohne Leitung geht gar nichts. Leitung muss es wollen, Leitung muss das Händchen drüber halten. So, und dann kann ich natürlich speziell Pflegefachkräfte noch in Palliativcare schulen. Da gibt es ein eigenes Konzept, eine eigene Fachweiterbildung, die umfasst 160 Stunden. Und diese Mitarbeiter, die können jetzt als Palliativbeauftragte fungieren. Bitte, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das dann jetzt der Mitarbeiter ist, der quasi wie so ein schwarzer Vogel an allen Sterbebetten jetzt rumsitzt. Ja. Nein, der ist der Koordinator in der Einrichtung. Der koordiniert die Palliativversorgung, der koordiniert die Sterbebegleitung. Der führt womöglich das ein oder andere Konfliktgespräch mit dem Hausarzt, wenn es um die Schmerztherapie geht. Ja. Weil viele Hausärzte da doch ihr Handicap haben in dem Bereich. Der moderiert womöglich palliative Fallbesprechungen. Der erstellt Informationsmaterial, verständliches natürlich, für Angehörige. Der vernetzt sich mit externen Angeboten wie dem sogenannten SAPV-Team. Das sind so spezialisierte Palliativteams, die auch in die Pflegeheime kommen, wenn der Hausarzt es denn verordnet und so weiter. Also das sind so die speziellen Aufgaben. Es sind mehr so administrative, formale und Managementaufgaben, die jetzt der Palliativbeauftragte übernimmt.
Herr Koschewer, klingt jetzt wie ein Berg. Sage ich jetzt mal so, auf mich, ich bin Laie.
Sag ich,
oh, alter Schwede, sagt man ja so, der ist ja auch in der Pflegeeinrichtung, der alte Schwede. Nein, ich sag jetzt mal, die meisten wursteln sich doch durch, oder?
Naja, freilich. Auf der anderen Seite stehen sie aber mit ihrer Pflegeeinrichtung immer in Konkurrenz zu den anderen und die Konkurrenz, die pennt nicht. Ne, und es ist, also so merke ich es zumindest hier, ich bin wie gesagt in Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, in den Einrichtungen, in denen wir wirklich von der Pike auf, und das geht teilweise 2, 2,5 Jahre lang, wenn wir diese Palliativkonzepte erarbeiten, ich bringe das nicht mit, ich komme mit leeren Taschen, ich gucke, was ist vor Ort möglich, was können die Kollegen wirklich leisten und nicht bitte in Papierform.
Sie stülpen da nichts drüber, sondern aus der Einrichtung heraus.
Aus dem Potenzial, genau. Was die Einrichtung wirklich zu leisten vermag. Weil dann habe ich auch jedes Mal ein Unikat mit den Kollegen zusammenarbeitet und die stehen voll dahinter. Das ist das Spannende. So, und dann muss natürlich dann auch das immer wieder hinterfragt werden. Ja. Es muss immer wieder angestoßen werden. Wir brauchen einen Motor dann auch in diesen Einrichtungen. Das heißt, so einen kleinen Qualitätszirkel vielleicht oder so eine Steuerungsgruppe, die das Thema immer wieder auf das Tableau bringt und immer wieder deutlich macht, Mensch, das ist wichtig, da müssen wir dranbleiben, da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen wieder neu aufstellen. Kleinere Schulung für die neuen Mitarbeiter, damit ständig immer wieder dieser Ansatz reaktiviert wird, motiviert wird, damit es nicht einschläft.
Führt doch zu höherer, jetzt wollen wir mal den Werbetrailer fortsetzen, führt doch zu höherer Zufriedenheit bei den Bewohnern, wird ja auch von den Angehörigen bemerkt, Omi geht's gut, Opi lächelt wieder oder der ist ganz fröhlich oder der hat wieder irgendwie Spaß, führt doch in der Rückkopplung zu höherer Zufriedenheit auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil die kriegen positives Feedback. Die sehen, Herr So-und-so ist wieder auf die Füße gekommen, macht mit und dergleichen. Also die positiven Effekte sind ja auch ein großer Motivator, diesen Schritt zu gehen.
Ja, na selbstverständlich. Und die Angehörigen haben einen direkten Effekt, weil zum Beispiel aus einer palliativen Ausrichtung, mal aus diesem Blick geschaut, ist ja der Bewohner und der Angehörige gemeinsamer Adressat des Angebots. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bis dato war das ja immer so, dass Angehörige eher so lästiges Beiwerk waren. Ne, also man kann da ein Schild draußen an die Tür hängen, Angehörige, wir müssen draußen bleiben, aber die kommen ja trotzdem. Ja. Ne? Ja. Und dann mischen die sich auch noch ein und dann kontrollieren die auch noch. Und bitte, genau das ist ja der Ansatz, auf Angehörige zugehen, die Not der Angehörigen sehen, sie involvieren, integrieren in das Palliativkonzept und da merken wir auf allen Seiten wirklich einen Zugewinn. Mitarbeiter können direkt profitieren davon. Und das ist ja immer so das Totschlagsargument, was mir auch in den Schulungen immer wieder entgegengehalten wird. Wann sollen wir das auch noch machen? Da muss ich ganz klar sagen, und das ich kann da auf wirklich mittlerweile zahlreiche Projekte verweisen, dass Palliativcare nicht unbedingt eine Mehrarbeit bedeutet.
Es ist die innere Haltung und die Ausrichtung und die dadurch natürlich auch diesen, was ich vorhin schon sagte, dass etwas vermeidet, dass Unzufriedenheit entsteht, damit wiederum Konflikte und kann man sich ja ausmalen. Das ändert sich grundsätzlich auch mit dieser Ausrichtung.
Selbstverständlich. Es ändert sich, weil wir allen anderen Beteiligten auch eine andere Haltung entgegenbringen. Hier wird zum Beispiel der Angehörige nicht als lästiger Konkurrent gesehen, sondern als Kooperationspartner wird damit eingebunden. Und ich gebe etwas von meinem Wissen an ihn ab. Wir merken zum Beispiel, ich möchte mal ein ganz triviales Beispiel nennen. Mhm. Es gibt ein bestimmtes Phänomen im Sterbeprozess, das sogenannte Todesrasseln. Mhm. Der Engländer sagt da Death Rattle zu. Das ist eine erschwerte, brodelnde Atmung. Mhm. Wirkt unheimlich dramatisch nach außen. Führt häufig dazu, dass Angehörige unsicher werden, unruhig werden. Auf den Mitarbeiter einwirken, er möge doch den Rettungswagen rufen und. Und das Spannende ist, wir wissen das jetzt aus der Palliativmedizin, gerade von den vermeintlich Sterbenden, die dann doch nicht verstorben sind, aber die dieses Symptom hatten, dass ein Sterbender dieses Symptom überhaupt gar nicht wahrnimmt, dass es gar nicht belastend ist für ihn. So, und allein diese Information, wenn ich diese Information an Angehörige weitergebe, in einer verständlichen Art und Weise, dann merken wir, das nimmt ganz viel Druck aus dem Kessel. Ja. Ja. Das gleiche gilt zum Beispiel für Sterbende, die am Lebensende Essen und Trinken ablehnen. Mhm. Auch unheimlicher Druck macht das auf Angehörige. Mutter muss noch essen und trinken, ne, weil Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen und sowas alles. Und jetzt hat sie 3 Tage nichts gegessen und dann ist das Drama in der Hütte. Und der Druck wird immer größer. Ja. Auch hier ganz wichtige Informationen, die man hier an Angehörige weitergeben muss, dass nämlich eine Reduktion von Kalorien, eine Reduktion sogar von Flüssigkeit eine hochpalliative Wirkung haben können. Und das sind Informationen, wenn ich die wirklich verständlich wirklich so verständlich, dass jeder Hausmann das verstehen kann. Wenn ich das so verständlich vermittle, nimmt das den Druck weg. Ich habe kaum noch Konflikte mit den Angehörigen. Die fühlen sich gewertschätzt, weil sie auch, ne, weil man sie teilhaben lässt an diesem Fachwissen. Ja. Und wir haben hier ein breites Verständnis dann auch für solche Situationen. Und es ist im Endeffekt dann ein weniger an Konflikten, ein weniger an Diskussionen. Und es ist weniger Druck. Und ich kann auch viele andere Sachen sein lassen. Viele Prophylaxen zum Beispiel kann ich sein lassen bei einem Sterbenden. Ich habe also weniger Arbeit mit dem eigentlich sterbenden Bewohner in der eigentlichen End-of-Life-Care, die letzten 72 Stunden zum Beispiel. Da ist wirklich mehr die Begleitung dann gefordert, das menschlich dabei sein. Schon das ein oder andere auch medizinische, was da noch gewährleistet werden muss. Aber ich kann auch ganz viel sein lassen vor dem Hintergrund der Palliativcare.
Und ich finde, das lassen wir jetzt mal so stehen, Herr Köstschewer. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Hintergründe.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
PPM Impulse. Gespräche, die wirken.